Ich lese uns aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 21, unter dem Thema Gottes Zusagen werden erfüllt. Deswegen feiern wir auch Weihnachten, weil wir erkannt haben, Gott hat sein Wort wahrgemacht. Was er geredet hat, ließ er auch kommen, seinen eingeborenen Sohn. Da tat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, zu dem Volk. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnt, zumal es ist die dritte Stunde am Tag, sondern das ist es, das durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist, nämlich: Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Und soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Soweit Gottes Wort. Als der Heilige Geist ausgegossen wurde, bewegte er die Menschen, nachdem es Gott gefiel. Das hatten wir schon festgestellt. Wer den Heiligen Geist empfangen hat, lebt nicht mehr für sich selbst, sondern er wird bewegt durch den Heiligen Geist zu den Diensten, die er tun soll. Wenn wir von den Missionaren sprachen, handelt es sich nicht um solche, die gute Meinung hatten, das Evangelium zu verkünden, sondern die berufen waren. Die berufen waren durch Gott, dass sie dahin gehen mussten. Und wenn sie es nicht getan hätten, bis ans Ende der Welt zu gehen, wäre es ihnen Sünde gewesen. Sie haben nicht einfach gesagt, gut, im Beruf wäre ich ja sowieso nichts, bin ich ja gescheitert oder vielleicht arbeitslos, dann kann ich eventuell noch Missionar werden. Das haben sie nicht gesagt. Sondern sie sind von Gott berufen worden. Und das ist das Geheimnis von Pfingsten. Pfingsten löst etwas ganz Neues aus. Plötzlich sprachen die Apostel von den Wundern Gottes, nicht mehr von sich selbst, von ihren Trübsalen, von ihren Schwierigkeiten, die sie ja zuvor auch hatten. Sie redeten plötzlich von dem, was Gott angeht. Und das war so gewaltig, dass die Leute erstaunt waren, die das hörten. Nicht nur, dass sie das in ihrer eigenen Sprache verstanden, sondern dass das über ihr natürliches Leben hinwegging. Dass sie in eine Sphäre gezogen worden sind, die offenbar nicht mehr von dieser Welt ist. Und sie wunderten sich darüber, wie sowas zustande kommen konnte. Und sie hatten unterschiedliche Meinungen darüber, was mit den Leuten passiert ist. Möglicherweise sind sie betrunken. Denn Betrunkene, die reden auch vor sich hin irgendwas und wissen zum Schluss gar nicht mehr, was sie gesagt haben. Die lallen dort rum und singen Lieder. Und wenn man am nächsten Tag ihnen sagt, sag mal, du bist ja richtig ausgeflippt, du hast da erzählt. Was? War ich gar nicht dabei. Und so dachten sie, vielleicht ist das mit denen auch so. Aber dann trat Petrus ja auf und sagte, nein, hier ist etwas Neues geschehen. Wir sind nicht betrunken, sondern Gott hat seine Verheißung erfüllt, wie er das immer tut. Und ich rede ja oft mit meiner Frau gerade über dieses neue Leben. Wir freuen uns kindlich daran. Und wir können immer nur sagen, Gott ist treu. Er hat seine Verheißung bis auf den I-Punkt immer erfüllt. Natürlich nicht immer dann, wenn wir das so dachten, dass es sein sollte. Aber er kam nie zu spät. Er hat uns immerhin durchgetragen. Und gerade in diesen Tagen erzählen wir schon wieder neue Wunder, habe ich hier heute gerade wieder gesagt, was wir schon wieder erlebt haben. Wunder über Wunder, weil Gott zu seinem Wort steht. Und das wollte Petrus nun plötzlich mal den Leuten erklären. Hier geht es nicht darum, um irgendetwas nur Übernatürliches oder dass wir so ein bisschen in Hochstimmung sind, wie es ja auch viele, die sich Christen nennen, sein wollen. Die wollen ja immer dann so emotional bis an die Decke gehoben werden. Allerdings fallen sie dann zum Schluss immer sehr tief auf den Boden und machen eine Bauchlandung, die sehr weh tut. Dann sind sie wieder im Keller. Da ist von Freude überhaupt nichts mehr zu sehen. Nein, das sollte es ja nicht sein, sondern alle, die durch den Heiligen Geist erweckt sind, werden solch ein Wunder und Zeichen in der Welt. Das kann man sehen. Alle Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, die werden ein Wunder in der Umgebung sagen, was ist mit dir passiert? Auch uns ging das so, dass plötzlich die Verwandtschaft oder die Leute um uns herum, ehemalige Kommilitonen, gesagt haben, also mit euch, was ist denn da los jetzt? Passt auf, dass ihr nicht durchdreht. Ja, die haben auch gedacht, wir sind jetzt ein bisschen abgetreten. Nein, nein, wir sind nicht abgetreten, sondern wir durften hineintreten in das Himmlische, in das Ewige. Manch einer hat darüber nachgedacht, hat es dann schlussendlich auch gesucht und angenommen, andere haben das schroff abgelehnt. Ihr seid ja verrückt, so sagten sie. Und das ist doch was für Leute, die keinen Verstand haben. Aber sie merkten einfach, da ist was anderes in unser Leben getreten. Und so war das hier auch. Alle erweckten Gläubigen sind so ein Zeichen und Wunder in der Welt. Sei es vor diesen religiösen Menschen, die in mancherlei Religion verstrickt sind, oder in einer weltlichen Umgebung. Erweckte Gläubige sind in besonderer Weise von dem Leben und Wesen aus der Ewigkeit, dem Leben Gottes, erfasst. Erfasst worden durch den Heiligen Geist. Sie handeln anders als zuvor. Denn der Geist Gottes, so haben wir in Kapitel 2, Vers 2 gelesen, dieses Brausen, wo kam das her? Nicht irgendwo, sondern vom Himmel. Vom Himmel kam das Brausen und erfüllte die Menschen mit dem Heiligen Geist. Vom Himmel. Und vom Himmel kam das neue Wesen in die Menschen hinein. Dort, wo vorher Ablehnung war, dem Nächsten gegenüber, und die Jünger, die hatten ja auch viel Ablehnung erlebt, war plötzlich Liebe, war plötzlich Einladung. Nicht nachtragen. Vergebung war da. En masse. Nicht nur so mal nebenbei ein bisschen, sondern grundsätzlich. Niemand etwas nachtragen. Das war plötzlich vorhanden. Etwas Neues, das fällt auf. Das fällt auf, auch im Leben einer christlichen Gemeinde, wenn diese Eigenschaften plötzlich zum Tragen kommen. Ach, da trägt ja keiner dem anderen was nach. Die haben einander lieb. Die segnen einander. Sie sind froh, dass sie ihren Heiland haben, auch in schwierigen Situationen. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade wo wir so eine große Welle der Christenverfolgung haben, die wiedergeborenen Christen, sei es im Irak oder in Syrien oder wo sie jetzt gerade auch sind, oder in Pakistan, wo die Christen auch verfolgt werden, dass sie in der Liebe Gottes bleiben können. Dass sie trotz der Verfolgung segnen können. Ich habe in diesen Tagen gerade wieder, haben wir das zu Hause gelesen, die Geschichte der Makkabäer, wie es ja zu dem Chanukka-Fest gekommen war. Und dann haben wir wieder dieses erschütternde Zeugnis von dieser liebenden Mutter gelesen, die Gott fürchtete, hatte 7 Söhne. Und man hatte den Söhnen ja gesagt, einem nach dem anderen, sagt eurem Gott ab und esst Schweinefleisch. Beachtet nicht die Gebote Gottes. Und die Mutter, die liebende Mutter, hat jeden Sohn bestärkt. Tu es nicht. Bleibe bei deinem Gott. Und dann haben die Kinder auch das bezeugt. Ja, wir werden bei Gott bleiben. Wir erleben das jetzt, warum auch immer, ob wir gesündigt haben. Aber eins wissen wir, Gott verlässt uns nicht. Und selbst wenn du unseren Leib kaputt machst, Gott verlässt uns nicht. Und so bestärkte sie einen Sohn nach dem anderen, bis sie schlussendlich dann auch noch getötet wurde. Und die wurden ja grausam getötet. Dem einen wurden die Gliedmaßen abgeschlagen, die Zunge wurde herausgerissen, schlussendlich auf dem Rost noch gebraten. Das war ja kein einfacher Tod. Und doch lobten sie Gott. Und ich habe mich wieder gefreut für dieses Zeugnis. Und es ist vielleicht sogar auch ein beschämendes Zeugnis darüber, wie wenig wir unserem Gott heute vertrauen. Wie ängstlich wir sind. Obwohl wir das Wort Jesu kennen, wo er sagt, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das sollte auch hier deutlich werden. Wieder das neue Leben sollte aufbrechen. Gott macht sein Wort wahr. Er tut, was er gesagt hat. Und er steht über allem. Denn der Geist, den hier die Jünger wir bekommen haben, so hätte Petrus sagen können, der kommt von oben, von dem Schöpfer aller Dinge. Der Wille Gottes wurde durch die erweckte Schar zu Pfingsten hörbar und die Wesenszüge wurden spürbar. So wie auch in der Urgemeinde Jesus Christus Vollmachtszeichen gab. Die gab er, um einfach zu zeigen, ich bin doch bei denen. Er gab sie nicht, Gott hat es nicht nötig, sich mit Wundern zu beweisen. Ja, er ist das Wunder. Er braucht da nicht extra Wunder, um sich zu beweisen. Alles ist ja ein Beweis, die Schöpfung. Aber er wollte zeigen, ich stehe zu denen, die an mich glauben. Und ich mache genau das, was ich gesagt habe. Das kriegen sie. Ich lasse die niemals allein. Ja? Das Leben durch ihn, so sollte deutlich werden, ist ein Leben, was Gott gefällt. Besonders das Wesen der Liebe und das uneigennützige Handeln am Nächsten kam und kommt dann deutlich zum Tragen. Von der Liebe, so schrieb der Apostel Paulus ja, in 1. Korinther 13, 13, ja, da ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber die Liebe ist die größte. Und die beweist sich, wo Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Da beweist sich diese Liebe. Das sagte der Herr Jesus ja schon den Jüngern zuvor. Daran wird man ja erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr Liebe untereinander habt. Das war kein Trainingsprogramm, was dort angesprochen worden ist. Nun gebt euch mal Mühe, damit die anderen Leute erkennen, dass ihr zu mir gehört. Nein, das war ein Blick auf Pfingsten. Wenn ihr diese Gabe empfangt, dann wird die Liebe sich ausbreiten in euch. Und daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Versteht ihr, wie wichtig ja auch die Wiedergeburt ist? Ein Christ kann sich ja eigentlich nur deswegen Christ nennen, wenn er die Wiedergeburt erlebt hat. Sonst ist er ja gar kein Christ. Sonst sagt er bloß Christus, aber er kennt überhaupt Christus gar nicht. Er hat ihn nie erlebt. Pfingsten ist das bestätigende Zeichen, dass der Widersacher Gottes, der Satan, der die Menschen aus der Beziehung zu Gott abhalten wollte, besiegt ist. Besiegt ist. Der Widersacher Gottes, von dem der Herr Jesus in Johannes 10 gesagt hat, in Vers 1 und 10, er spricht dann von dem falschen Hirten, der kommt nur, um zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Das ist sein Wesen. Nichts anderes hat er im Plan, nur das. Und Pfingsten ist das Zeichen, dass Gott jetzt zu den Menschen gekommen ist und ihn befähigt hat, mit dem Ewigen zu leben. Das heißt, der Satan hat keine Kraft, dazwischen zu gehen. Er ist besiegt. Ein Zeichen dafür, dass die Freiheit angebrochen ist. So wie es auch der Apostel Paulus später im Römerbrief, Kapitel 8, da haben wir vorhin was gelesen, aber in Vers 15 diese Worte schreiben konnte und sagte, wer also den Geist Gottes empfangen hat, der hat keinen knechtischen Geist bekommen, sondern einen kindlichen Geist empfangen, der dort sagt, lieber Vater. Das ist das, was der Teufel verhindern wollte. Aber Pfingsten zeigt, schaut, hier sind jetzt plötzlich Menschen, dir lieber Vater sagen können. Und zwar nicht nur theoretisch, vielleicht mit Tinte auf Papier geschrieben, sondern im Herzen bewusst, ich habe einen Vater, der für mich allumfassend sorgt. Das ist der Geist, der in uns gekommen ist. Deswegen hatten die Jünger dann überhaupt keine Furcht mehr. Wir lesen ja später in der Apostelgeschichte, dass ihnen ja Furchtbares angedroht worden ist, wenn sie den Namen Christi verkünden. Aber sie hatten keine Furcht, im Gegenteil. Sie bekamen Schläge und sie freuten sich. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Verstehen wir das? Sie murrten nicht über ihre Situation. Sie klagten nicht darüber. Sondern sie waren dankbar, dass sie als Christen hier leben können und beweisen dürfen, dass Gott größer ist als alles. Und solche erweckte Gemeinde ist dadurch zum Zeugendienst berufen, zum Zeugendienst von dem, dass sich Gottes Wort erfüllt hat. Golgatha ist eine Ankündigung gewesen, die der himmlische Vater schon vorab, hunderte Jahre vorab, gesagt hat und die hat sich erfüllt. Und diese Erfüllung erlebten nun die Apostel in ihrem Herzen. Die Niederung, das Gewissen der Sünde war weg und die Freiheit zum Leben für Gott war da. Was früher durch einzelne Propheten geweissagt und ausgesprochen werden konnte, wurde nun durch den Heiligen Geist allen erweckten Gläubigen gegeben. Darum konnte Johannes in seinem ersten Brief schreiben, zu den Gläubigen, also zu den Erweckten, nicht zu den anderen, zu denen, die Pfingsten erlebt haben. Ihr bedürft gar nicht, dass man euch lehrt. Ihr wisst ja alles. Verstehen wir, das ist dieses Wunder von Pfingsten. Ihr wisst ja alles. Weil dieser selbe Geist, der auch durch die Propheten gesprochen hat, ist ja nun in euch. Und wenn ihr jetzt das lest, was die Propheten gesagt haben, dann ist es euch völlig klar. Denn der Geist erleuchtet euch über dem, was der Geist selber gesagt hat. Sie redeten von der Erfüllung der biblischen Prophetie, der biblischen Verheißung. Somit können wir davon ableiten, sie wollten sagen, und Petrus dann auch in seiner Predigt, dass ein erweckter Mensch, ein Kind Gottes geworden ist und befähigt wurde, das Wort des Herrn zu bezeugen als wahr. Und zwar nicht nur in Teilen, sondern in der ganzen Fülle. Seit Pfingsten heißt es für die erweckte Gemeinde, so wie es dann auch Paulus an die Gemeinde zu Kolossee schrieb, Christus in uns. Das ist auch nicht nur ein Schlagwort. Es gibt ja so viele Schlagworte in dieser Welt, ja, die man so einfach in die Welt pustet und denkt, die richten dann was aus. Dann greift man danach, so ist das. Aber man hat keine Erfahrung damit. Christus in uns ist kein Schlagwort, sondern das ist das Neue. Das Neue, was durch den Heiligen Geist eingezogen ist. Ich lese uns mal die Kolosserstelle, Kolosser 1, 26 bis 27, wo Paulus sagt, ich rede von dem Geheimnis, das ja verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbar seinen Heiligen. Alle, die zu Pfingsten wiedergeboren worden sind, Heilige, geheiligt für Gott. Offenbar seinen Heiligen, denen Gott gewollt hat, kundtun, was da ist, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden. Das ist Christus in euch. Der da ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis wurde gelüftet zu Pfingsten. Gott kam durch seinen Geist in die Menschen des Glaubens. Wir fragen uns, wo fand denn nun diese Verheißung, dass Gott die Verbindung zu den Menschen wieder aufnehmen würde, statt? Die Antwort lautet, dort und unter dem Volk, dem die Verheißung gesagt war. Denn zu den Heiden wurde das ja gar nicht gesagt. Es wurde zu dem erwählten Volk Israel gesagt, was vielleicht erwählt wurde, obwohl es gar nicht erwählt werden wollte. Es hat die Erwählung nicht gesucht, aber Gott hat gesagt, ich erwähle dich. Ja, nicht weil du stark bist oder größer als andere, weil ich das so will. Ich erwähle dich, du bist mein Diener. Und nur zu dem Diener hat Gott geredet und diese Verheißung gegeben. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Darum musste das wieder unter dem Volk stattfinden. Die Erfüllung findet da statt, wo sie auch gegeben worden ist. Darum sprach Petrus, ihr lieben Juden. Ihr seid ja die, die sich verwundern über dem, was hier geschieht. Und er erinnerte sie daran, ist die Verheißung nicht unter uns gesagt worden? Ist sie nicht uns gegeben worden? All das spricht uns ja auch in unserer heutigen Zeit an. Ich möchte sagen, das ist ja auch eine Botschaft für uns. Hat Gott dir denn nicht seine Verheißung gegeben? Ja oder nein? Hat er sie gegeben? Ja oder nein? Wenn ich sage ja, ja, dann wird er sie doch auch erfüllen. Das betrifft doch mein eigenes Leben dann. Kann ich doch nicht sagen, ja, er hat sie gegeben, aber nicht für mich, für meinen Nachbarn vielleicht. Wenn ich in Beziehung mit Gott stehe, dann gilt die Erfüllung auch mir. Er hat nicht nur die Verheißung gegeben, sondern auch die Erfüllung. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, das sei euch jetzt kundgetan. Lasst die Worte doch in euer Herz dringen und in eure Ohren. Und dann erklärte Petrus das und sagt, nein, nein, ihr irrt. Diese sind nicht betrunken, sondern hier findet jetzt das statt, was Gott gesagt hat durch den Propheten Joel. Wir erkennen auch deutlich immer wieder dann auch die Akzente, die die Apostel später setzten, wie zum Beispiel Paulus ja ganz vornehmlich, der dann in Römer 1, Vers 16 gesagt hat, das Evangelium ist ja eine Kraft Gottes, die lebendig macht, vornehmlich die Juden, nicht an den Juden vorbei, sondern vornehmlich und auch den Heiden. Und somit ja auch im Blick auf den Lohn in Römer 2, Vers 10. Da heißt es ja auch, Preis und Ehre und Friede allen denen, die Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen, das heißt den Heiden. Also, Pfingsten ist zuerst in der Erfüllung, eine Erfüllung des prophetischen Wortes unter dem Volk, das die Verheißung bekommen hatte, das darauf wartete auf die Erfüllung. Es gab immer wieder Leute in Israel, die darauf warten, so wie in Berlin auch einige da sind, die erwarten, dass Jesus wiederkommt. Die halten sich fest, nicht alle Berliner, nicht alle Deutschen, obwohl wir ein christliches Abendland sind. Und viele dort getauft sind und nennen sich Christen, aber warten bei weitem nicht alle auf die Wiederkunft Jesu. Und so war es auch in Israel auch. Erwartet nicht alle die Erfüllung der göttlichen Verheißung, aber es gab immer wieder welche, die darauf warteten. Und sie erlebten das. Zuerst Israel, dann die Heidenvölker. Das lesen wir ja auch im Blick auf das Ende. Auf das Ende, das zuerst die Erlösung schlussendlich vor dem Wiederkommen Jesu oder auch dabei für Israel geschieht. Und dann kommen auch noch ein paar Heiden angetrippelt. Ja, die kommen dann auch noch zum Schluss dabei. Zacharja 14, ich lese mal Vers 2 und 3, da geht es ja auch um das Ende der Zeit. Ich werde, spricht der Herr, alle Heiden gegen Jerusalem sammeln. Ich, Gott macht das, ja, kein anderer. Gott macht das selbst. Warum? Er will sie richten. Deswegen holt er sie da hoch. Sammeln zum Streit und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert, die Weiber geschändet und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten gegen diese Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Zu der Zeit, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen. Der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Norden, die andere gegen Süden geben wird. Und dann lesen wir in Vers 12, dass die große Plage über diese Heiden kommen wird. Ja, erst das Gericht und dann werden sie aber doch noch etliche erlöst. Und dass die Plage über sie sein wird, damit der Herr plagen wird, alle Völker, die gegen Jerusalem gestritten haben. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in den Löchern verwesen und ihre Zunge im Mund verwesen. Zu dieser Zeit wird der Herr ein großes Getümmel unter ihnen anrichten, dass einer wird den anderen bei der Hand fassen und seine Hand gegen den anderen erheben. Aber dann lesen wir auch in Vers 16, und alle übrigen unter den Heiden, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und umzuhalten das Laubhüttenfest. Das heißt, die werden also dann auch errettet. Aber zuerst das Volk der Verheißung. Das Volk, das die Verheißung bekommen hat. Und dann auch die Heiden. Das neue Leben, so sollte es offenbar werden zu Pfingsten, der inneren Freiheit. Liebe Geschwister, auch das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir leben als Christen nicht in der äußeren Freiheit. Auch wenn wir hier in unserem deutschen Land noch nicht so verfolgt werden wie im Irak oder in Syrien oder in anderen Ländern des Islam, so werden wir doch geistig verfolgt, so dass wir lau werden, dass wir kompromisshaft sind. Und das lesen wir leider auch in den Werdegängen der Kirchen und Gemeinden, welche Kompromisse mit der Sünde, mit der Welt geschlossen wird. Wir leben äußerlich nicht in der Freiheit, aber innerlich sind Kinder Gottes total frei. Das ist das neue Leben der inneren Freiheit und Freude, das den weltlichen und natürlichen Menschen fremd ist, die von der Knechtschaft der Sünde geprägt sind. Und darum sticht dieses Leben der inneren Freiheit hervor. Hervor, so dass ihm die Leute damals sagten, das gibt es doch eigentlich nicht. Das kann es doch nicht geben. Doch dieses Leben der Freiheit und der Freude ist tatsächlich eine neue Realität für alle, die Jesus Christus vertrauen und ihm ihr Leben übergeben haben. An Titus schrieb diesbezüglich der Apostel Paulus, in Titus 3, ja, ich lese uns das mal. Titus 3, Vers 2 bis 4, er schreibt an die Christen, ihr sollt, das heißt, ihr braucht auch nicht mehr, niemand lästern, nicht mehr hadern, gelinde sein, ihr könnt alle Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen, das ist das Neue. Tut es, und jetzt beschreibt er, was wir vorher waren. Denn wir waren einst unweise, wir waren auch ungehorsam, wir waren verirrt, wir dienten den Begierden und mancherlei Wollüsten, wir wandelten in Bosheit und Neid, wir waren verhasst und wir hassten uns untereinander. Also er nimmt da kein Blatt vom Mund, er sagt, das wart ihr. Ihr erinnert euch vielleicht nicht, ihr habt euch schön geredet, aber das wart ihr wirklich. So, jetzt seid ihr aber andere. Jetzt könnt ihr gegen alle Sanftmütigkeit beweisen. Jetzt könnt ihr stille sein. Ihr braucht nicht lästern und nicht hadern mit der Situation. Ihr könnt gelinde sein. Das ist das Neue. Ja, das stellt hier der Apostel auch auf den Leuchter, um immer wieder deutlich zu machen, du musst nicht sein, wie du gewesen bist. Das Vergangene ist vergangen. Es ist alles neu geworden durch die Zuwendung des himmlischen Vaters in deinem Leben. Petrus war nun voll des Heiligen Geistes und er zeigte ja auf, dass sich das Ereignis von Pfingsten auf die Aussage des Propheten Joel stützt, wo genau dies gesagt wird, zum Ende der Zeit wird das und das geschehen. Und zwar diese kleinen Worte, nicht nur, dass die Ältesten Weissagen und Träume haben sollten, sondern Knechte und Mägde, die einfachsten Gläubigen, die sollten mit hineingenommen werden. Das Wunderbare ist, sie sollten, so spricht Gott durch den Propheten Joel, alle voneinander unabhängig werden. Menschen machen ja gerne den anderen abhängig von sich selbst. Ne? Kann man ja machen mit Geschenken und so weiter, dass der andere verpflichtet wird mir gegenüber. Ja? Auch im Religiösen macht man die Menschen von Menschen abhängig. Ohne mich hast du kein Heil und so weiter. Und das wurde durch Pfingsten unterbunden. Jeder selbst darf jetzt vor Gott stehen, auch Knechte und Mägde. Die sind nicht mehr auf ihre Herren angewiesen, ob sie das gestatten oder nicht. Sondern jeder Einzelne, unabhängig vom Nächsten, darf in der Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen. Gott hat ein Teil Israels, und wir lesen das ja auch im Römerbrief, ein Teil Israels, zwar wegen des Ungehorsams, den sie selbst gelebt haben, gegen die Gebote, mancherlei Bedrängnisse erfahren lassen unter den Feinden, den Nachbarvölkern, hat aber nie von seinem Ziel der Verheißung sich gelöst. Er hat nie abgelassen, dieses Ziel zu verfolgen. Obwohl es damals wie heute und zu jeder Zeit Ungläubige gab und gibt in Israel. Gott geht weiter. Er hat diese Schar erstmal, die willig war, gerufen und genutzt, einen Anbruch, der zeugnishaft durch alle Nationen ziehen sollte, um zu verkünden, Gott hält sein Wort. Also hier diese Predigt des Petrus war im Grunde genommen nur eine Bestätigung, Gott ist da. Und er hat einfach getan, was er sagte. So wie es Jesus schon vor Golgatha aussprach, Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Und wenn wir da unser eigenes Leben manchmal angucken, dann sind wir beschämt, weil wir so tun, als ob Gottes Wort vergangen ist. Hat keine Kraft mehr, ja, mir hilft es gar nicht. Damit verunehren wir den Herrn. Nein, die Worte Gottes vergehen nicht. Und nach der Auferstehung Jesu erklärte er es wieder den verwunderten Jüngern und Nachfolgern, Lukas 24, 44, es musste doch alles erfüllt werden, was geschrieben steht. Also wiederum eine Ermutigung für die Zuhörer zu Pfingsten, es muss erfüllt werden, was geschrieben steht. Also kommt, verlasst euch jetzt auch darauf, nicht? Hört auf zu klagen und zu jammern und verlasst euch auf den Herrn. Es muss alles erfüllt werden. Wenn dort geschrieben steht, du darfst zu ihm kommen, dann darfst du das. Und wenn geschrieben steht, dass du bitten darfst, dann wirst du auch empfangen. So wie es im dritten Kapitel nachher in Apostelgeschichte steht, Vers 21, in der zweiten Predigt des Petrus, wo er sagt, jetzt ist Christus aufgenommen in die Herrlichkeit, bis das alles herwiedergebracht wird, was geredet worden ist. Muss sich alles erfüllen. Alles. Und wenn es sich alles erfüllt hat, kommt er wieder. Dann kommt er wieder. Versteht ihr? Also nichts bleibt auf der Strecke. Denn im Psalm 33, wir kennen dieses Wort, steht ja, das, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Wer sich also auf die Seite Jesu im Glauben stellt, bekennt sich zugleich zu der ganzen heiligen Schrift und zu der Füllung aller Aussagen Gottes. Erweckte Christen kennen keinen anderen Lebensmaßstab als den der Bibel. Sie suchen auch keinen anderen mehr, sondern weil sie erkannt haben, das ist der einzig wahre und gute. Also wenn wir Fragen haben, schlagen wir in der Bibel nach. Was sagt Gott dazu? Denn das ist wichtig. Wir fragen nicht den Nachbarn. Der kann uns eventuell keine gültige Antwort geben. Aber Gott gibt uns die rechte Antwort. Nicht zu jeder Zeit, aber zur bestimmten Zeit, wenn es nötig ist. Wenn wir aufrichtig und ehrlich vor ihm wandeln. Noch ein Wort zum Schluss. Der Erfüllungswerdegang, von dem ja auch Petrus hier sprach, Prophet Joel, was da gesagt ist, das wird ja geteilt, ja, das wird ja geteilt, das hat sich nicht alles auf einmal erfüllt, diese Zitate aus dem Joel, sondern es hat begonnen zu Pfingsten. Es fand zu Pfingsten den Anfang und wird bei der Wiederkunft Jesu auch die Vollerfüllung finden. Ein Teil Israels ist blind geblieben und verstockt, aber nur ein Anbruch, so schreibt es auch der Apostel Paulus, erlebte die Erfüllung persönlich. Denn es sollte ja diese Botschaft des Sieges Jesu durch alle Welt getragen werden. Diese Prophezeiung aus Joel 3 hat also zu Pfingsten diese Ausgießung des Heiligen Geistes ja verkündigt und zum Teil erfüllt. Und wenn die Zeit der Heiden zu Ende ist, wird die Vollerfüllung auch für den Überrest Israels kommen. Und das ist das Zeichen des Endes, wie es Joel auch sagt. Und Petrus hat das später betont in seinem ersten Brief. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 11. Diese Dinge, die dort in der Vergangenheit geschehen sind, sind uns auch zur Mahnung geschehen, was an Israel passierte, wenn es nicht gehorsam war. Und es ist uns geschrieben, auf die das Ende der Welt gekommen ist. Das ist also, diese Prophetie ist in dem Ende geschehen, hat ein Anfang gefunden des Endes und wird auch ein Ende des Endes finden. Bis zu der Erweckung des Überrestes, von dem wir auch in Jesaja 66, 8 lesen, wo Gott sagt zu den Zuhörern, habt ihr so ein Wunder schon mal erlebt? Wie kann ein Volk auf einmal geboren werden? Habt ihr noch nie erlebt, ne? Aber das wird kommen. Das wird kommen. Ja, das ist das Wunder Gottes, ist ja das Wirken Gottes. Und das erleben wir auch in unseren Tagen. Wie souverän Gott handelt. An unserem Denken und Verstehen vorbei. Wir haben gar keine Ahnung, wie sowas zugeht. Ich denke noch daran, warum hat man denn eigentlich Israel das Land ein Stück geöffnet? Die Widersacher Israels sagten, gut, da haben wir ein leichtes Spiel, eine Bombe rauf und dann ist wenigstens das ganze Volk mal weg. Ja, 11 Millionen wollte ja Hitler um die Ecke bringen. Es ist ihm nicht gelungen. Aber man hatte gedacht, so, jetzt haben wir es auf einen Punkt. Und wenn wir das auf einen Punkt haben, dann können wir sie auslöschen. Gott hat andere Ziele und er bewahrt seine Stadt Jerusalem, sein Land, sein Volk auf die Vollerfüllung seines Wortes. Wir leben am Ende der Zeit. Und jetzt sagte kürzlich, ich war ja im jüdischen Geschäft und da redeten wir plötzlich auch über die Situation unserer Zeit. Oh, da könnte doch Russland einen Krieg anzetteln. Ja, sage ich, das kommt doch. Bloß Russland will den Krieg gegen den Westen führen. Deswegen kommen die Flugzeuge 30 auf einmal gleich über die Ostsee. Provokant. Die NATO sagt, ja, dann müssen wir wenigstens 4 aufsteigen lassen von uns. Nicht nur 2, wenn die gleich mit 30 kommen. Ja, und Putin hat gesagt, der Westen, der spinnt, der ist verrückt geworden, dem kann man sich ja gar nicht anders beikommen als mit militärischer Kraft. Und dann sagte ich zu dieser Jüdin, ja, das wird ja noch kommen, steht ja alles in der Bibel, steht ja auch im Propheten Hesekiel. Allerdings wird der nicht zum Westen kommen, sondern es steht da, Gott legt ihm ein Haken ins Maul und zieht ihn herunter auf die Berge Israels. Oh, da war sie erschrocken. Da sage ich, brauchen wir nicht zu erschrecken. Es steht nämlich genau geschrieben, dass die dann da geschlagen werden militärisch. Können wir uns jetzt schon freuen. Das heißt, der Feind wird dort zugrunde gerichtet werden. Er wird nicht schaffen, was er vorhat. Auch wenn er diese Länder und die Völker mitnimmt, die dort alle genannt werden, das sind ja meistens die von Japhet abstammenden Nordvölker, ja, die da auf diese Felder Israels kommen. Da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen, das wäre aber ganz interessant. Man könnte ja mal 1. Mose 10 lesen, falls jemand da so eine Ahnentafel vorfindet, dann weiß er, wo die alle herkommen, diese Völker. Ja, und wer dahinter steckt, das können wir dann alles sehen. Aber Gott wird auch für den Überrest sorgen, der wohl vom Antichristen verfolgt werden will, aber er wird ihn in die Wüste führen, freundlich damit reden und zu seiner Zeit dann wieder hervorholen. Das Fazit ist, erweckte Gemeinde hat den Geist der Weissagung empfangen. Das ist das Zeugnis von Jesus Christus, seinem Sterben, seinem Auferstehen, seiner Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Gottes Geist macht uns zu freien, unabhängigen Menschen, die sich allein auf ihn, auf Gott in Jesus Christus gründen und ihm verpflichtet fühlen und mit Petrus sagen können, die übrige Zeit unseres Lebens wollen wir dem Willen Gottes unterstellt sein lassen. Soweit zu diesen Versen, das Ereignis der Erweckung zur Pfingstzeit und im Leben des einzelnen Menschen, der sich Jesus Christus anvertraut.